NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 8.31 Uhr mit Martin Wilhelmi. Nach der Einigung von Bund und Ländern auf ein milliardenschweres Entlastungspaket für den Winter kommt Kritik aus der Union. Vor allem die Beschlüsse zur Gaspreisbremse und zum 49-Euro-Ticket stoßen auf Widerspruch. Aus Berlin Eva Ellermann.
Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung, fordert, die Gaspreisbremse müsse schon im Januar spürbar werden. Die Lücke müsse jetzt geschlossen werden. Die Bundesregierung hält auch nach den Verhandlungen mit den Ländern daran fest, dass der Gaspreisdeckel für die Normalverbraucher erst im März kommt, eventuell rückwirkend zum Februar. Auch die Länder drängen auf eine Entlastung schon im Januar. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, kritisiert in der Rheinischen Post, die Ampelkoalition sei bei der Gaspreisbremse zu zögerlich. Außerdem müsse beim 49-Euro-Ticket der ländliche Raum mehr beachtet werden. Was nütze so ein Fahrschein, den am Ende alle bezahlen, wenn kein Bus fahre, sagte Frey. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein sogenanntes Deutschland-Ticket für 49 Euro gemeinsam zu finanzieren. Es soll möglichst zum 1. Januar starten.
Auch aus der AfD kommt Kritik an den Beschlüssen. Bundessprecher Chrupalla sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Regierung sei weiterhin im Blindflug unterwegs.
Es hat wirklich einen Anschein, dass man sich nur Zeit erkauft hat. Denn wie gesagt, der bevorstehende Winter zeigt ja im Prinzip, dass die Entlastungen nicht weit genug gehen und dass man an der Ursache, und das sind die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, eben noch nichts dran geändert hat. Und damit hat man sich nur Zeit erkauft und doktert nur weiter an den Symptomen herum. Und diese Sanktionen müssen fallen. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir diesen unkonkreten Zielen ja zum Teil immer noch, dass wir denen auch zustimmen könnten.
AfD-Bundessprecher Chrupalla. Die Bundesregierung will die 6 Anwärter auf eine EU-Mitgliedschaft vom Westbalkan näher zusammenbringen. In Berlin findet am Vormittag auf Einladung von Kanzler Scholz ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien statt. Aus Berlin Albrecht Breitschuh.
Beim letzten Spitzentreffen zwischen der EU und den Westbalkanländern im Juni reichte es im Anschluss nicht einmal zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Angeblich aus Zeitgründen, obwohl man die Ergebnisse in aller Kürze hätte referieren können. Von offenen Diskussionen war die Rede gewesen, was übersetzt hieß, dass es nicht viel zu erzählen gab. Außer, dass die Beitrittsverhandlungen mal wieder ins Stocken geraten waren. Sehr zum Ärger von Olaf Scholz. Für die EU, so Scholz, sei eine Aufnahme oder zumindest glaubwürdige Annäherung an die Westbalkanstaaten vor allem aus geopolitischen Gründen geboten. Gelinge es nicht, diese Staaten an den Westen zu binden, werde Russland seinen Einfluss in dieser Region ausbauen.
In der Ukraine ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach russischen Angriffen offenbar wieder vom Stromnetz getrennt. Nach Angaben des ukrainischen Betreibers Energoatom wurden die verbliebenen Hochspannungsleitungen getroffen und beschädigt. Das AKW werde nur noch über Dieselgeneratoren versorgt. Die Internationale Atomenergieorganisation hatte mehrfach Sicherheitsbedenken geäußert, falls die Anlage wegen Stromausfälle nicht ausreichend gekühlt werden könne. Die Experten fordern eine Schutzzone rund um das AKW. Zuletzt stand die Region aber wieder häufig unter Beschuss. Russland ist im UN-Sicherheitsrat mit einer Resolution gescheitert, in der es um Biowaffenvorwürfe gegen die Ukraine ging. Für Moskaus Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung stimmten nur China und Russland selbst. Aus New York Antje Passenheim.
Lediglich China stimmte mit Moskau. Russland hatte vergangene Woche ein 310 Seiten langes Dokument an die Mitglieder des Sicherheitsrats übermittelt, in dem es von militärisch-biologischen Aktivitäten in der Ukraine berichtet, mit Unterstützung des Pentagons. Konkrete Beweise dafür wurden nicht vorgelegt. In der Resolution forderte Russland nun die Einrichtung einer Kommission, um die Anschuldigungen zu untersuchen. In der Ukraine gibt es zwar ein Netzwerk von Biolaboren, die von den USA unterstützt werden. Sie sind aber Teil einer Initiative, die darauf hinarbeitet, die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs tödlicher Infektionskrankheiten zu verringern.
Mehr als 4 Jahre nach dem Massaker an einer Schule in der US-Stadt Parkland ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das hat die Richterin am zuständigen Gericht im Bundesstaat Florida verkündet. Der damals 19 Jahre alte Schütze hatte am 14. Februar 2018 14 Jugendliche und 3 Erwachsene erschossen und weitere Menschen verletzt. Aus Washington Ralf Borchert.
Er hatte sich für schuldig befunden, verfolgte das Geschehen im Gerichtssaal bis zum Ende weitgehend emotionslos. Die Geschworenen hatten mit 9-3 Stimmen für die Todesstrafe gestimmt. Doch ein Todesurteil muss im US-Bundesstaat Florida einstimmig beschlossen werden. Das Schulmassaker von Parkland hatte vor 4,5 Jahren, wie viele andere Schusswaffenangriffe in den USA, eine Debatte über schärfere Waffengesetze ausgelöst. Doch passiert ist in diese Richtung wenig.
Die Zahl der Opfer durch den Tropensturm Nalgae auf den Philippinen ist auf 150 gestiegen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes sind von den Überflutungen und Erdrutschen mehr als 4 Millionen Bürger betroffen. Präsident Marcos hatte gestern für 23 der insgesamt 81 Provinzen des Inselstaates den Notstand ausgerufen, um den Wiederaufbau zu beschleunigen. Den Behörden zufolge wurden mehr als 15.000 Häuser zerstört. Die Schäden an der Infrastruktur und für die Landwirtschaft wurden auf umgerechnet mehr als 90 Millionen Euro beziffert. Und das waren die Nachrichten.